ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Oder auch so Leute, die wirklich auch nach der Show auf einen so gewartet haben, weil sie einen verprügeln wollten, weil man so kacke war und so eine Scheiße. So absoluter Standard, Simon. Simon.
Hallo.
Willkommen zurück. Schön, dass wir wieder da sind, dass wir wieder Zeit gefunden haben.
Ja, auf jeden Fall.
Die zwei Kartoffeln in Florida.
Richtig.
So sprechen zu euch direkt über das Internet. Heute sprechen wir über ein Thema, was für uns sehr, sehr viel Trauer bedeutet hat in unserem Leben. Für euch hoffentlich für größte Unterhaltung und Spaß und Frohsinn sorgen wird. Das Thema heute ein kleines bisschen Horrorshow. Wenn man anfängt, Musiker zu sein oder davon anfängt zu träumen, Musiker zu werden, steht man Luftgitarre spielen vor dem Spiegel und in Rockstar-Pose und malt sich die tollsten Dinge aus.
Die Realität
schlägt dann oft zu wie ein scharfes Schwert und man macht sich wenig Vorstellung, wie viel Scheiße tatsächlich von dem riesigen Teller mit einem großen Löffel in sich hineingeschaufelt werden muss, bis dann vielleicht mal die Rockstar-Momente passieren, wenn sie denn überhaupt passieren, und die Chancen sind sehr, sehr klein. Aber der Weg ist das Ziel, ein großer Weg, gepflastert mit Scheiße und Leichen, und darüber wollen wir heute reden. Wie gesagt, ein kleines bisschen Horrorshow. Simon sagte neulich zu mir, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, und irgendwas wäre fast so scheiße wie die beschissenste Show, die er je gespielt hat. Und bin ich natürlich hellhörig geworden, Simon. Was war die beschissenste Show, die du je gespielt hast? Lass es uns wissen.
Also meine beschissenste Show liegt mittlerweile 10 Jahre zurück, immerhin. Ja, ich habe ein bisschen
alter Hase im Game.
Ja, auf jeden Fall. Es war auf einer überschaubaren Headliner-Tour im Winter 2010 und das war, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, für deutsche Verhältnisse ein ziemlich krasser Winter so. Also es war ständig 10, 12 Zentimeter Schnee, das heißt natürlich schon mal auf der Autobahn Schneckentempo fahren die ganze Zeit und so, so eine ganzen Späße. Und ich kann gar nicht von der schlimmsten Show erzählen, ohne so ein bisschen auch einzuleiten, wie kacke die Tage davor auch waren. So, also das hat sich so konsequent...
Kacke bezüglich auf dein Leben oder kacke bezüglich auf die Tour?
Auf die Tour, würde ich sagen, ja.
Okay, verstehe.
Die Tour, aber gut, war natürlich auch lebensbeeinflussend in dem Moment. Ja, also die Tage davor, das fing alles an, als wir aus Schweden direkt nach Dortmund gefahren sind, schön 14 Stunden über Nacht, da ist erstmal direkt uns die Heizung im Van kaputt gegangen.
Magst du sagen, mit welcher Band du unterwegs warst zu der Zeit?
Ja, mit meiner alten Band War from a Harlot's Mouth.
Okay, alles klar.
Genau, ja.
Die Platten, die Freude an den Platten werden nach dieser Story hoffentlich nie wieder die gleichen sein.
Ja, das bleibt gar nicht aus, ja. Der Kontext macht auf jeden Fall die Musik, ey.
Also, tödlicher Winter 2010, ihr wart unterwegs, genau, in Schweden.
Wir waren in Schweden, haben Festival gespielt, Übernachtfahrt nach Dortmund, ja, geile Streckenführung, direkt 14 Stunden so.
Pentagram-Booking, wie man es auch immer, wie ich es auch nur zu gut kenne, von hier nach da, Hauptsache überhaupt keinen
Sinn. Hauptsache spielen.
Hauptsache keinen Sinn im Booting, genau. So.
Genau so war die Tour, also konsequent auch so, ne, und ja, erstmal schön die Heizung kaputt gegangen auf dem Weg von Schweden nach Dortmund. Und dann saßen wir da schon mal, die Fenster mussten runtergekurbelt bleiben, weil sie sonst beschlagen sind. Man muss dazu sagen, wir haben uns noch mit einer anderen Band den Van geteilt. Also du hattest 12 Leute im Van und alle saßen dann in Schlafsäcken und dicken Jacken da. So fing der Scheiß an. Dann Dortmund gezockt, dann mussten wir direkt aus Dortmund nach London. Ja, es geht weiter mit Pentagram-Routing.
Klar, nebenan. Also richtig. Wenn man schon in Dortmund spielt, kann man ja eben auch noch kurz in London anhalten.
Genau so sieht das aus, ey. Und wir sind schön früh aufgestanden, damit wir unsere Fähre kriegen.
Ach du Scheiße.
Ja, nix da. Blitzeis auf der Autobahn, direkt vor uns stellt sich ein LKW quer. Und dann saßen wir in dem noch immer bitterkalten Van, stundenlang fest auf der Autobahn, 30 Kilometer hinter Dortmund.
richtig weit gekommen an dem richtig, Tag.
Auf jeden Fall. Und haben uns halt die Ärsche abgefroren. Ja, Fähre verpasst. Schon London war scheiße, was schade ist, weil London eigentlich immer geil war für uns. England, Rest von England, ist immer schwierig gewesen für uns.
Und ja, ich habe auch wenig geile Shows in England gespielt in meinem Leben.
Das ist echt so, keine Ahnung, ey. Also wir waren auch irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so ja, eigentlich können wir es auch einfach auslassen. So.
Ja, wir waren mit Mantan auch echt schon länger nicht mehr in England und das hat auch seine Gründe.
Ja.
Ich glaube, das letzte Mal war auf dem Bloodstock, wenn ich mich nicht täusche. So. Mhm. Das war eine große Nummer. Aber ey, ja, das fassen wir für euch mal in einer anderen Dings. Ja. Länder und ihre speziellen Sitten dort zu und Gastfreundschaft.
Wie ist Touren in Land XY?
Also genau. Raus aus England.
Raus aus England, so schnell wie es nur ging, nach 4 beschissenen Shows. Und wir, bei uns machte sich die Erleichterung breit, weil es wieder aufs Festland ging. Und da erwartete uns dann wirklich mit Abstand die beschissenste Show. Ich würde sagen, unserer Bandkarriere.
Welche Stadt hatte die Ehre?
Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie die Stadt hieß. Es war in Belgien irgend so ein Dorf. Ja.
Fing da hat also jemand richtig gute Arbeit beim Booking geleistet. Ne? Aus der Weltstadt London direkt ins belgische Dorf.
Du weißt, wie es läuft. Ja.
Leider viel zu gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind in Belgien irgendeinem Dorf gelandet und haben kamen halt da an. Es war noch immer bitterkalt. Veranstalter nicht da. Es war eine Riesenhalle, so viel hat man schon mal gesehen, angeschlossen an eine Kirche. Ja.
Ist immer gut.
Da weiß man sofort, dass es geil wird.
Stimmungskatalysator.
Genau. So sieht's aus, ey. Und Veranstalter kam ewig nicht an. Und dann saßen wir da anderthalb Stunden rum, wieder im Kalten, im Van ohne Heizung. Ja, das Spiel war natürlich noch nicht vorbei. Mittlerweile hat übrigens auch das Dachfenster angefangen zu lecken in England, wo es jeden Tag geregnet hat.
Also wenn schon richtig, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und dieser Haufen in Form und Farbe eines Tourvans kann ich auch Lieder von singen.
Ja, das war auf jeden Fall, also wir hatten eigentlich immer Glück sonst auf so mit unseren Vehikeln, aber
ja, herzlichen Glückwunsch.
Da hat sich alles in eine Tour so rein konzentriert auf jeden Fall. Jedenfalls.
Ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, wir hatten mit Manta immer nicht so viel Glück, weil die beiden hanseatischen Geschäftsmänner darauf bestanden, ihren eigenen Wagen zu kaufen, direkt mit den Erlösen der ersten verkauften Shirts und Platten und wir sind gar nicht so gut in Autos kaufen, stellte sich dann heraus und wir sind gar nicht so, also wir kennen uns mit Autos nicht aus und das haben wir dann auch über Jahre hinweg zu spüren gekriegt, weil wir auch zu stolz waren, uns von der Kiste zu trennen. Die Kiste haben wir dann letztes oder vorletztes Jahr über das Visions Magazin an irgendeine arme Sau verlost. Viel Spaß damit, du.
Oh Mann, ey, wenn man ein Auto schon verlost, dann ist so ziemlich alles klar, würde ich sagen.
Also, ihr seid in Belgien. Stimmung ist scheiße.
Ja, genau.
Wetter ist scheiße.
Wetter scheiße, Stimmung scheiße. Veranstalter kommt nach anderthalb Stunden oder so an. Ist ein Typ, ziemlich jung, mit seiner Mutti und wir dachten seiner Schwester, weil die beiden, also er und das Mädel, hatten halt, die sahen aus wie aus dem Gesicht geschnitzt, ja, voneinander. Das
ist ein Dorf. Da bist du schnell bei deinem eigenen Vater, wenn du nicht aufpasst. Du weißt, wie es läuft.
War auf jeden Fall seine Freundin, hat sich rausgestellt. Aber die kamen also zu dritt an, machen da also diese Kirche auf für uns, so, ne, und wir gehen rein. Backstage ist ein Raum mit Fliesen, 3 Stühlen und 2 Tischen. Und wir waren halt ein Tourpaket von 25 Leuten, die sich dann da reingequetscht haben, so. Essen gab's gar nicht so. Dann kommt also unser freundlicher Tourmanager Chris, geht zur Mutter und fragt, wie es mit dem Catering aussieht. Da rollt die schon mit den Augen, ist ja klar.
Völlig entnervt, das ist eine dreiste Frage. Was maß der Schwein sich an?
Auf jeden Fall.
Essen? Verwöhnt. Ich glaube, es geht los.
Ja, verwöhnt, ey, diese Luxus, immer dieser Luxus auf Tour, ey. Ja, jedenfalls rollt sie mit den Augen, zieht dann nach einer halben Stunde los und kommt mit einem so einen Pappkarton, du kennst es, wenn Leute zu faul sind, sich einen Einkaufswagen zu nehmen, dann nehmen die sich so einen leeren Pappkarton, so Milch, was weiß ich, ne, und schmeißen dann so 5 Sachen rein.
Absolute Müllmenschen, müssen wir hier ganz klar so feststellen. Also das ist ein menschlicher Abfall, ein charakterlicher Offenbarungseid, Simon.
In dem Kontext würde ich sagen, ja.
Okay.
Und so war es dann natürlich auch. Die kam halt an mit einem Laibbrot, einer Packung Zervelatwurst, einer Packung Käse und Butter für 25 Leute. Das war natürlich in einer Minute aufgegessen. Und
also Butter satt für 25 Leute oder nee, Butter?
Butter.
Okay.
Einmal Butter für 25 Leute. Okay. Einmal von allem eins für 25 Leute, die sich das dann versucht haben zu teilen. Ist natürlich nicht gut gegangen. Es war nach einer Minute eingeatmet, der Scheiß. Wir waren natürlich auch alle, ne, nach England, nach diesen ganzen langen Fahrten, tralala, auch alle echt, haben schon auf dem letzten Loch gepfiffen, so. Und, waren entsprechend hungrig. Jedenfalls, musste sie dann nochmal losziehen, war natürlich noch genervter. Und währenddessen dachten wir so, okay, so langsam könnte man vielleicht auch mal aufbauen und so, ne? Und in der Halle, in dieser Riesenhalle, da hätten 600 Leute reingepasst, würde ich jetzt einfach mal so raten. 500, 600 Leute. Und es gab keinerlei Technik. Also haben wir gefragt, so, ja, wie sieht's aus? Mit einer PA oder so? Ja,
beispielsweise, bald. Ich weiß, verrückte Idee, gewagte These, was ist mit einer PA? Gibt's sowas?
Richtig, genau. Ja, kommt bald. Und dann haben wir also weiter rumgesessen und gewartet. Und dann kam tatsächlich auch irgendwann so ein Typ an mit einem Kombi. Und in dem Kombi war dann so eine Clowns-Geburtstagsparty-PA drin. So zwei kleine Lautsprecher und ja, so ein Kasten halt. So eine,
herrlich, wie man sie so von so Alleinunterhaltern kennt.
Genau, so eine Alleinunterhalter-PA auf jeden Fall, ja. Und
Siggi am Keyboard beim Schützenfest.
Das, genau, DJ Siggi.
Ja.
Ja, so auf dem Niveau war das auf jeden Fall. Und ja, währenddessen gab es dann auch richtiges Catering, ja, warmes Catering. Das bestand aus, wir hatten die Wahl zwischen Mini-Pizza oder Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe mich für die Pizza entschieden, großer Fehler. Die war auf jeden Fall sehr klein, ja, die war so gerade so untertassengroß und dann war in der Mitte eine Olive. Die ganze Pizza war nass, ja, also ich schätze mal, die haben die Scheiße in die Mikrowelle gestopft für 2 Minuten und gedacht, so macht man Pizza warm. Und ich dachte mir, ja, okay, hätte ich mal Nudeln ausgewählt, aber die hatten auch für diejenigen, die Nudeln ausgewählt haben, nur einen Kochtopf. Das war so ein ganz kleiner, wo du so eine Dosensuppe drin warm machen kannst. Und die Nudeln haben ab der zweiten Portion anscheinend nach Spülmittel geschmeckt. So. Also auch richtig geil.
Absolut, die heiße Schlacht am kalten Buffet, hätte man sich lieber die Finger gar nicht schmutzig gemacht.
Ja, ey, also da ist einfach alles, da hat nichts gestimmt.
Also ich merke, die Stimmung war schon richtig geil, bevor es überhaupt zum Soundcheck ging.
Richtig, genau. Die Stimmung war auf jeden Fall im Keller. So, wir sind, wie gesagt, alle schon auf dem letzten Loch gepfiffen so und es wurde nicht besser. Dann haben wir nach Schlafplätzen gefragt. Da hat die Mutti auf den Fliesenboden gezeigt mit dem nackten Finger. Und da sind natürlich dann so, ist so der ein oder andere Kragen geplatzt auch direkt. Und aber es gab so richtig keine Lösung für das ganze Problem. Naja, jedenfalls haben wir dann irgendwann auch Soundcheck gemacht und das klang natürlich, war völlig nutzlos. Es gab einen Monitor, aus dem kam nur so bzzz raus. Es war also auf jeden Fall, ja, mehr, es war unhörbar. Es kam einfach nicht, kein hörbares Signal aus dem Teil raus. So. Und dann war es halt so, nach 3 Minuten Soundcheck war es so, okay, alles klar. Brauchen wir nicht uns weiter damit zu beschäftigen. Nützt nichts so. So, jetzt kommt noch der Veranstalter, ne, also wer es bis jetzt nicht begriffen hat, der Veranstalter war natürlich eine richtige Knalltüte so. Der hat also als Support hat er wir waren 4 Bands auf dem Tourpaket und er hat 4 weitere Bands als Support gebucht. 2 davon hat er aus Italien einfliegen lassen, 1 aus Spanien. Völlig unbekannte Band, von denen noch niemand gehört hat. Und er hat wohl all diesen 3 Bands, haben wir erfahren, versprochen, dass er denen eine Belgien-Tour bucht. Aber das ist natürlich auch nicht passiert. Das heißt, die sind diese eine Show dahin geflogen, um diese Show mit uns zu spielen. Und dann meinte der Veranstalter wohl zu denen so, ja, aber keine Sorge, das wird richtig krass so, ne?
Ganz kurz, liebe Freunde, der Struggle is real. Sowas passiert wirklich. Ihr seid in einer jungen, hungrigen Band. Ich habe Freunde, denen wurden US-Touren versprochen oder auch ganz schlimm Südamerika-Touren und sie kommen am Flughafen an. Natürlich alles selbst bezahlt, die ganzen Flugtickets, und es stellt sich heraus, es gibt überhaupt keine Tour. So, also, ne, sowas passiert tatsächlich. Also, liebe Freunde, wenn ihr eingeladen werdet in exotische Länder, seid vorsichtig.
Belgien ist auf jeden Fall ein ziemlich...
Also Belgien ist für mich das Exotischste, was ich mir vorstellen kann.
Das ist das exotischste Land in Europa, ja. Genau, also die eine lokale Band gab es noch irgendwie und...
Also bei wie vielen Bands sind wir jetzt? 11, 12? Oh, okay,
8. 8 Bands, genau. Und ja, er hat den Bands versprochen, dass es richtig fett wird auf jeden Fall, ne? Also super dicke Show, Riesenhalle, alles geil. Kam natürlich nicht so, ja. Es waren nachher, waren so 30 bis 40 Leute vielleicht da, die sich natürlich in dieser Riesenhalle auch total verloren haben, ist ja klar. Und dann fing das Ganze auch relativ spät an, vor allem dafür, dass es 8 Bands waren. Und die ganze, also alles war scheiße, die ganze Show war scheiße für jede Band. Und dann war es so, dass die Band, die vor uns gespielt haben, die hat parallel zu der Zeit gespielt, als der letzte Bus aus dem Dorf weggefahren ist. Das heißt... ne, die Konsequenz für uns war, wir haben dann vielleicht noch so vor 15, 20 Leuten gespielt, irgendwann nach Mitternacht, würde ich jetzt mal so ins Blaue raten.
Auch bestimmt ein schöner Sonntag oder ein Montag oder so, ist ja gerne mal so.
Ja, ey, da, an die Details kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war auch egal, so. Es war alles so unter aller Kanone. Ich denke auch, der Typ hat einfach nicht wirklich, ne, du, also, es wäre jetzt schockierend zu erwarten, dass der Typ irgendeine Form von Promo gemacht hat bei allem anderen, was er nicht konnte, so. Und ja, wir haben also so vor 15 Leuten gespielt. Show war entsprechend ätzend über diese Clowns PA, so, ne? Und ja, jedenfalls, Show war vorbei und wir waren alle richtig hart am Sack, so, haben richtig, sind alle auf dem Zahnfleisch gelaufen. Und dann sind so 10 von den Leuten, die noch da waren, einfach nicht abgehauen. Und dann ist irgendwann unser Tourmanager zu dem Veranstalter und meinte so, was ist denn hier mit den Typen, die hier so rumwanzen die ganze Zeit? Ja, wir müssen jetzt auch mal langsam pennen gehen, so, ne? Und dann sagt er, nee, also die haben VIP-Tickets gekauft.
Ach, für das Ding. Also für das Ding, also für diese Horrorshow in Person gab es VIP-Tickets.
Es gab VIP-Tickets und dann war die.
Waren das dann wenigstens so Hard-Tickets oder so ein geiles goldenes Armband oder so? Das hätte ich mir an deiner Stelle ja gerne mal angeguckt.
Kann ich dir nicht sagen. Der Frust war zu dem Zeitpunkt auch schon auf einem unnormalen Level.
Auf dem Siedepunkt.
Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls stellt sich raus, oder dann war die Frage, was heißt VIP-Ticket? VIP-Ticket hieß, dass die Fans dazu eingeladen waren, mit den Bands im Venue zu übernachten und Party zu machen, in Anführungszeichen.
Wäre ich ja gerne dabei gewesen. Also Alter. Lieber natürlich als eine von den 10 Wanzen, als eine von den 25
Musikern. Ja, die waren darauf vorbereitet. Die wussten nämlich, die waren so gut darauf vorbereitet, dass sie Schlafsäcke und wenigstens vielleicht so Yogamatten zum Pennen mit hatten.
Ne? Und richtig Bock in der Tasche, nehme ich an.
Richtig, ne? Bock gehabt, auf jeden Fall. Aber natürlich hat sich kein Mensch mit denen auseinandergesetzt, weil alle so im Arsch waren und abgefuckt. Ja, jedenfalls habe ich mir mit jemandem, mit unserem Schlagzeuger, habe ich mir eine Luftmatratze auf der Bühne geteilt. Da war nach der halben Nacht die Luft raus, so, und uns wurde gesagt, dass wir am nächsten Morgen um 9 ungefähr abhauen müssen. Was ist? Um 6.30 Uhr kommt so ein Typ rein, macht einen riesen Lärm, ja, so Tische rumschieben, Stühle übereinander stapeln und dabei so rumgrummeln, ja, weil er angepisst ist, weil da überall Leute rumlungern.
Auch bekannt als Jugendherbergslärm.
So, ja.
Der klassische Jugendherbergs. Lauwarmer Tee aus ranzigen Tassen und diese Geräusche im Hintergrund. Ja. Schullandheim.
Ja, dieses Geklapper, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Heimweh, aus Versehen ins Bett gepisst und verprügelt worden. Ja. All das spiegelt sich in diesem Geräusch wieder.
Und ja, genau, und in diesem Event auch.
Ja.
Und ja, wieder die Frage, ja, was ist hier los so, ne? Uns wurde gesagt, wir haben hier bis 9. Und der Typ so, nein, ihr müsst jetzt sofort gehen. Ich muss hier für die Spaghetti-Party klar Schiff machen. So.
Das ist nicht ein rassistischer Slang, sondern das war wirklich, es ging um das Gericht Spaghetti, ja?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, was eine Spaghetti-Party ist.
Leute, wenn ihr es wisst, lasst es uns wissen. Wir sind sehr, sehr daran interessiert. Wir wissen, was eine Würstchen-Party ist, so, aber eine Spaghetti-Party, also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, lasst es uns wissen.
Ja, bitte unbedingt. Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will, aber...
Ich will es halt unbedingt wissen.
Okay, alles klar. Für Hanno. Für Hanno bitte in Erfahrung bringen.
Ja, und zu meinem nächsten Geburtstag bitte eine Spaghetti-Party mit allen eingeladen.
Die kriegst du.
Alles klar. Wie ging es weiter?
Veranstalter kam mit seiner Mutti nochmal rum. Unser Tourmanager sagt, gibt den noch so auf den Weg. Ja, das war alles unter aller Kanone. Die Mutter fängt sofort an zu brillen, dass er nur mit Deutschen so eine Probleme hat. Da kam so die, also noch so.
Das Gefühl kenne ich.
Ja.
Wenn ich morgens in den Spiegel gucke.
Ja, auf jeden Fall. Da denke ich auch, boah, ey, scheiß Kartoffeln, ey. Ja, und da, ja, keine Ahnung, habe ich noch irgendwas Unhöfliches gebrüllt. Ich stand auf der Bühne, als sie das gerade gesagt hat, und dann sind wir halt abgezogen. Ach ja, und Kohle gab es natürlich auch nicht. Er hat nie für irgendeine Band Geld bezahlt.
Aber auch nicht zu dreist werden jetzt, Simon. Ne? Ihr hattet einen schönen Abend. Mach den doch jetzt nicht mit deinen typisch deutschen Erwartungshaltungen kaputt. Ja,
mit meiner deutschen, wie soll ich sagen?
Gier?
Ja. Gier, ja.
Nenn das Kind ruhig beim Namen. Deine deutsche Gier hat euch den ganzen schönen Konzertabend, das ganze Event kaputt gemacht. Naja,
ja,
egal.
Da musst du recht haben, ja.
Ihr seid abgedüst.
Wir sind abgedüst und ja, die Tour ging auch danach scheiße weiter. Also der Van ist irgendwann natürlich abgekratzt, dann die Van-Vermietung war aus Budapest, da hat der Fahrer hat es irgendwie geschafft, den Van noch nach Budapest zu fahren. Der Fahrer war übrigens sehr cool, den kannten wir schon ein paar Jahre, aber der musste dann mit dem Van in Budapest bleiben und der Besitzer der Van-Vermietung ist dann zurückgekommen und dann ist der Rest der Tour, also mit einem kleineren Van ist der zurückgekommen, und ist der Rest der Tour mit einem Suzuki Swift und einem kleinen Van zu Ende gefahren worden. Das heißt, drei von uns mussten in einem Kleinwagen.
Hätte ich sofort blind angenommen. Also ja. Ich tausche jeden Kleinwagen gegen den vermeintlichen Komfort eines Tourvans.
Ah, ey, das war wirklich klein. Also klitzeklein. Und dann wollte der Typ von uns noch, dass wir die ganzen Van-Rechnungen bezahlen. Also er wollte, dass wir die Sachen, die kaputt gegangen sind, für ihn bezahlen. So. Und da haben wir dann gesagt, nee, kannst du knicken. Und dann ist er den Rest, die letzte Woche, extra langsam gefahren, damit wir überall zu spät kommen. Das war dann der Rest der Tour.
Nicht schlecht, gefällt mir sehr gut.
Ja, war geil.
Wie lange war die Tour insgesamt?
5 Wochen.
Und Eieieiei.
Es sollten erst 4 sein und dann wurde uns noch eine extra Woche angedreht.
Weil es halt so Spaß gemacht hat, dann hängt man direkt noch eine Woche ran.
So sieht's aus, ja. Nee, weil so viele Veranstalter unbedingt die Tour buchen wollten. Wir haben dann irgendwann mal nachgerechnet, dass uns die extra Woche irgendwie 300 Euro mehr Geld eingebracht haben. Ja.
Ja, siehst du, 300 Euro ist auch Geld, Simon. Aber ich merke, es hat bleibende Schäden, es hat tiefe Narben in deinem emotionalen Gedächtnis hinterlassen. So.
Oh ja.
Und es war auf jeden Fall interessant zu hören. Ich weiß, also vor allen Dingen, was mir imponiert, ist die Detailtreue.
Ja,
du kannst dich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das gefällt mir sehr gut.
Das liegt daran, dass ich früher Tour-Tagebuch geschrieben habe. Und das war tatsächlich der letzte Tag, an dem ich jemals ein Tour-Tagebuch geschrieben habe.
Hört er auf mit Tränen aus Blut und sag, ich mach Schluss. Aber du hast ja sehr schnell in deinem Leben, da haben wir schon mal drüber gesprochen, relativ schnell in einer recht erfolgreichen Band, die echt angesagt war, gespielt. War from Harlot's Mouth. So, Mouth. Ich persönlich habe ja in meinem Leben sehr, sehr viel Zeit damit zugebracht, in Bands zu spielen, die überhaupt keiner hören wollte. Und ich habe natürlich solche Geschichten, also ohne das jetzt auch überhaupt nur in den Schatten stellen zu wollen, aber ich habe von solchen Geschichten natürlich ohne Ende auf Lager. Ne? Also vielleicht nicht so detailliert, aber eigentlich erinnere ich mich, wenn ich bis auf jetzt so die letzten Jahre mit Manta, da habe ich auch echt ein paar Dinge auf Lager, wenn ich mich so zurückerinnere. Eigentlich klingt das so wie ganz normal jeder Tag in meinem Leben als Musiker.
Ja.
Also ich kann mich erinnern zum Beispiel also früher mit so meinen Punkbands, mit denen ich unterwegs war. Also auch Dresden haben wir vorher drüber gesprochen. Haben wir über Dresden gesprochen?
Nee, ich glaube nicht.
Ach so, ja, vielleicht fiel mir das nur so auf, weil du meintest, so, es wäre so kalt gewesen in dem Winter. Ich erinnere mich, wir haben auch mal in Dresden gespielt und bei Deutschpunkern gehört es zum guten Ton, da kann ich mich erinnern, da haben wir auch gespielt und das waren so auch fürchterliche Venue, es ging überhaupt nichts und hab nachts auf einem Konzert auch noch fürchterlich Ärger gekriegt mit den Leuten, weil ich die Leute angepöbelt hab, ne, und die Leute sich nicht ganz so unrecht gegen die Band gewendet haben, so. Und aber da war ich ja auch noch, da war so, ja, wo sollen wir denn pennen? Und bei euch gab es wenigstens einen Fliesenboden. Bei uns, wir wurden in das Nachbargebäude geleitet, was halt einfach so ein Abstellraum war. Und es waren draußen so -1 und in dem Raum waren es so -5 Grad. Und das war halt auch so mitten im Winter. Und es gab nur so Matratzen. Und also es war wirklich wie in so einem Werner-Comic. Es war wohl alles voll mit Hundescheiße und so alten Decken und so, ja, hier könnt ihr pennen.
Ich wollte gerade sagen, es gab ja immerhin Matratzen. Aber gut, wenn alles mit Hundescheiße voll ist, dann...
Es war wirklich, wirklich extrem so. Aber ich kann mich erinnern, mein erstes wirkliches Konzert, also wo ich gedacht habe, ey, vielleicht sollte ich doch nicht im Rampenlicht stehen, war die Trommel AG in meiner Schule. Da kann ich mich erinnern, wir hatten Projektwoche und ich ging zur Schule in Bremen-Sewaldsbrück, Schulzentrum Sewaldsbrück, auch von den Kennern Sewaldsbrooklyn genannt, also für erlebnisorientierte Jugendliche. Dort war ich unterwegs und da kann ich mich erinnern, da hatte ich gedacht so, ja, ey, du willst ja auch mal Musiker werden, dann geh doch mal in die Trommel AG und so. Und dann die ganze Projektwoche, jeder, was weiß ich, was es da gab, Dschungel AG, Trommel AG, Ski AG, Rollschuh AG, keine Ahnung. Ich dachte, ja, Trommeln, das wird der nächste Schritt zum Rockstar Heaven. Und dann kam die lokale Zeitung vorbei und alle AGs, das war mir vorher nicht so bewusst, mussten dann in der Schulaula vor 750 Schülern so ihre Ergebnisse, ihre AGs vorführen, ihre Projektwoche. Und dann mussten wir uns da hinsetzen und vortrommeln. Und ich hatte so unglaubliches Lampenfieber und das war mir auch so peinlich, weil ich dachte so, Trommeln, ja, vielleicht machen wir irgendwie ganz geile Sachen. Und ich hatte auch so in meinem verrückten, jugendlichen, leichtsinnigen, wahnsinnigen Kopf gedacht, ey, vielleicht kriegen wir Schlagzeuge. Nein, wir haben so total lahmarschige Djembe-Trommeln gekriegt. Weißt du, von den Dreadlock-Hippies im Park, die du so ins Lagerfeuer schubsen willst, so die da mit den Trommeln, solche Trommeln haben wir gekriegt. Und das war alles total peinlich. Und habe ich damals schon als völlig rufschädigend wahrgenommen. Ja.
War kein Rock'n'Roll-Faktor.
War nicht also. Wirklich Rock'n'Roll-Faktor im Minusbereich. So. Und da kann ich mich erinnern, dass ich, da kam nämlich die Zeitung vorbei und die hat das fotografiert, die Lokalzeitung. Und die hat dummerweise genau da Fotos gemacht, als wir unser Trommelstück vorführen müssen. Das war mir so peinlich und ich wollte auf keinen Fall damit assoziiert werden. Und der ganze Tag war nur durch Scham und Angst, von Scham und Angst durchzogen. Und in der lokalen Zeitung im Bremer Anzeiger gab es denn tatsächlich ein Bild von ganz, ganz vielen jungen Menschen, so in dieser Trommel-AG, die da alle sitzen, dumm gucken und Trommel spielen und einen sehr dünnen Jungen mit einer Hassmaske. Und das war ich. Weil ich weiß nicht, warum ich die Hassi dabei hatte oder warum ich diese Mütze dabei hatte, so die ich mir über den Kopf gezogen hatte. Aber es gibt so ein Bild, wer ist denn dieser Typ mit dieser komischen Hassmaske auf? Das war ich, weil mir das so peinlich war, in dieser Trommel-AG zu sein. Das war dann am nächsten Tag in der Zeitung. Klingt cool, damals ja. war es mir aber eher peinlich so. Aber die richtigen Storys so später auf Tour, also vielleicht müssen wir auch kurz klarstellen, das klingt natürlich alles extrem unterhaltsam und es ist auch sehr unterhaltsam. Ne?
Jetzt, ja.
Stichwort, bei dir passend ja auch auf den Tag, genau in 10 Jahren lachen wir darüber und genau 10 Jahre später, wir lachen, sitzen hier und lachen darüber, dementsprechend gar nicht mal so schlimm, aber in dem Moment schon sehr ätzend, das muss man sagen, es macht dann gar nicht so richtig viel Spaß.
Nee, auf keinen, also es nagt an einem, vor allem man darf ja auch nicht ganz vergessen, wie erschöpft man dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt ist so und wenn dann alles scheiße läuft on top of Erschöpfung so, dann ja, dann... In dem Moment hat man dafür auf jeden Fall keinen Humor.
Fanden euch die Leute denn wenigstens gut? Kamt ihr gut an?
Nach 7 Bands, als 8. Band, waren einfach alle nur noch müde so und durch. Ja, und vor allem, wenn du dir auch überlegst, du hast so eine, die Halle war gefliest, die PA war, wie gesagt, für einen Alleinunterhalter gerade so groß genug. Und du kannst dir vorstellen, wie das da drin klang. Das klang halt auch einfach so wie Scherbenkloppen für 8 Stunden.
Höre ich persönlich ja ganz gerne, muss ich sagen. So.
Na gut.
Aber hast du dich jemals damit auseinandersetzen müssen, dass du irgendwie Konzerte gespielt hast, wo die Leute dich so richtig auch scheiße fanden, wo du so richtig mit dem Hass der Leute zu kämpfen hattest?
Ganz wenig.
Also ja, so herzlichen Glückwunsch. Also da hast du ja wirklich nur die mäßig harte Schule erleben müssen. Weil ich kann mich ja erinnern, da mal mit einer meiner Punkbands im Vorprogramm, ich oute mich jetzt halt einfach, ich sag das mal, ich weiß nicht, wer das klar gemacht hat, ja, aber vielleicht kennt der eine oder andere, eine deutsche Blödelkapelle namens JBO, ja,
yep.
So, also ne, no hard feelings, so, aber irgendwie aus irgendeinem Grund haben wir den Support angenommen, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, aber wir haben das Support gespielt und die Leute fanden uns so kacke mit unserer vermeintlichen ernsthaften Musik, ja, ich kann mich erinnern, dass ein Mädchen, ja, voller Wut, also wirklich eine hassverzerrte Fratze, die ganze Zeit vor dem Monitor stand und gespuckt und geschrien hat und die hat dann halt nachher auch noch die absolute Krönung gebracht und da bin ich im Nachhinein retrospektiv eigentlich einigermaßen stolz drauf, die hat es geschafft, eine ganze Klopapierrolle anzuzünden und mir an den Kopf zu schmeißen. Voller Hass.
Alter Hahn.
Und den Hass muss man sich erstmal verdienen. So. Und solche Sachen, ganz ehrlich, waren damals echt Standard. Alter, was habe ich für Dinger erlebt? So, ne?
Nee, sowas ist mir.
Oder auch so Leute, die wirklich auch nach der Show auf einen so gewartet haben, weil sie einen verprügeln wollten, weil man so kacke war und so eine Scheiße. So absoluter Standard, Simon.
Nee,
also du redest hier über kalte Pizza und nasse Pizza, so, ne? Also das, da habe ich schon echt, ich habe einfach, glaube ich, mehr Hass als du erlebt, so.
Anscheinend, ja. Also
ich bin Opfer von Hate Crime geworden, das muss man so sagen, weil ich wegen meiner Musik verachtet wurde. Und richtig schlimm wurde es dann halt eigentlich eher später, als ich versucht habe, so Musik dann ernsthaft zu machen, dann halt auch meistens in dem Manta-Kontext, so eine der ersten Shows, und die liegen relativ nah beieinander, die wir überhaupt gespielt haben, war das Roadburn Festival 2014. Das war einer der absoluten ersten Manta-Shows. Wir waren natürlich total stolz, wie Bolle eingeladen zu werden. Ist ja auch ein großes, wichtiges Ding.
Geil.
Und die Leute haben sich auch total gefreut. Der Hype war real. Die Leute sind schon voll durchgedreht. Hier Manta spielen Roadburn. Und die Erwartungshaltung war auch relativ groß. Und wir haben uns gefreut, dachten, das wird halt auch so ein Elfmeter ohne Torwart und so. Muss auch sagen, die Reaktionen der Leute waren auch gut. So. Das Problem war, dass wir am Tag vorher in Osnabrück gespielt haben und da hat mir das Essen nicht so gut geschmeckt und dann sind wir in die Karstadt-Kantine gegangen und kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich meinte, in der Karstadt-Kantine mein Essen klauen zu müssen und es nicht bezahlen zu müssen, hat mir den Wanst vollgeschlagen und wir landen beim Roadburn voller Vorfreude und Hoffnung auf den Breakthrough-Gig her, um endlich unseren Manta in die Bahn zu legen für eine Weltkarriere. Und gerade so angekommen, Van ausgeladen, ja, so leichtes Rumoren im Magen. Ja, und ich wusste, Alter, Karstadt, keine gute Idee. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, absolute Lebensmittelvergiftung, grün im Gesicht, nichts ging mehr, Fieber. Tatsache, ich habe nachher das Konzert gespielt auf dem Roadburn. Neben mir war so ein Kabelraum, so ein Abstellraum für die Kamera. Und da standen zwei Eimer drin. Einer für große Geschäfte, eine für kleine Geschäfte. Und die Kotze ging in beide Eimer.
Eieiei.
Ja. Und mit Fieber und nichts ging mehr. Und das war der große Roadburn-Gig. Und für mich ein absoluter Albtraum. Die Leute fanden es Hammer. Und das Konzert war dann auch im Nachhinein wahrscheinlich sehr gut. Oder den Leuten hat es zumindest gefallen. Aber
du konntest es nicht genießen.
Es war der absolute Albtraum.
Ich habe auch mal so eine Fieber-Show gespielt. Das war auch, also wo ich auch davor so drauf und dran war zu sagen, so Leute, läuft nicht so, ne, so richtig komplett Absturz irgendwie. Und irgendwie habe ich es durchgezogen, aber sowas ist richtig hart auf jeden Fall.
Aber wie das ja so ist, wenn man sich den Magen verdirbt, das ist ja gerne in 24 Stunden vorbei. So, ja. Ne? Also die Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, muss einfach nur raus. Mhm. Und am nächsten Tag, und jetzt halt dich fest, knallst du durch die Decke, haben wir in dem kleinsten Club Europas gespielt. Und der kleinste Club Europas liegt in einer wunderschönen holländischen Stadt mit dem Namen, halt dich fest, Leiden.
Ah, Leiden.
Und wer sich freuen will, muss Leiden lernen. Und das haben wir in Leiden gelernt. So, dann sind wir nämlich nach Leiden, einen Tag direkt nach dem Roadburn, alle gut drauf, weil Hanno ging es ein bisschen besser. Und dann angekommen, stellte sich heraus, dass es nicht nur der kleinste Club in Europa ist. So sehr, sehr nette Leute, aber auch, ja, sportlich ranzig, muss man ganz klar so sagen. Und ja. Eigentlich alles, was du über deine Belgien-Show erzählt hast, so weißt du, so, ja, hier könnt ihr auf dem Boden pennen und dies und das, aber das gar nicht mit so einer dreisten Arroganz, sondern halt einfach mit so einer absoluten Selbstverständlichkeit, wie ich das halt eben noch aus alten Punkertagen kenne, so, ja, wieso, also hier ist euer Kloeimer, hier ist euer Boden zum Schlafen und so, und was ist denn mit Essen so, ne, und dann drehe ich mich um und die Rien aß schon so, da stand so Brot auf dem Tisch und dann kam so ein Punker an, ran, nein, nein, das kannst du nicht essen, das ist das Rattenfutter, kein Scherz, so. Man hat ja die Rattenköder gegessen. So. Und ja, das Konzert war dann selbst im kleinsten Club Europas auch eher mäßig besucht. Und muss man ganz klar sagen, der Club, halte ich fest, fast 30 Leute. Ja, und aber das war sehr lustig. Und dann sollten wir da schlafen. Und die Leute waren aber nett, aber das war auch so. Also, das war schon so mehr, als man nehmen konnte, so annehmen konnte. Das war schon so, Alter, das war so abgefuckt, so, ey, das geben wir uns. Haben wir uns irgendeine Ausrede ausgesucht, von wegen unser Soundmann müsste irgendwie, der, haben wir, glaube ich, gesagt, der ist Maurer und der muss morgen auf Schicht oder so. Und deswegen müssen wir heute Nacht wieder nach Deutschland zurückfahren, so.
Ich glaube, wir sind da irgendwann schmerzfrei geworden. Wir einfach irgendwo, wir hatten solche Aktionen schon auch, wo halt die Schlafplätze unter aller Kanone waren, so, in irgendwelchen autonomen Zentren auf so durchgeschifften Matratzen halt so, ne, hier ist euer Pennplatz und dann, ja, ist man halt zur Not hat man sich dann halt irgendwie in Van gesetzt und ist über Nacht nach Hause gefahren oder wenn man es sich richtig gut gehen lassen hat, ist man mal in so ein Etap-Hotel rein. So, ne?
Das gute alte Etap oder das Formel 1?
Formel 1.
Formel 1, Lichtjahre unter dem Etap anzusiedeln, trotzdem noch eine Million Mal geiler als der kalte Fliesenboden bei minus 5 Grad neben dem Rattenfutter.
100 pro, ja, absolut. Haben wir oft wahrgenommen in solchen Notsituationen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich penne super im Van. Ich war mal auf einer Tour, wo eigentlich alles okay war, aber ich irgendwie meine Ruhe brauchte und da habe ich bestimmt die Hälfte der Tour freiwillig jede Nacht im Van gepennt, einfach nur, damit ich allein pennen kann. So, ich brauchte einfach ein bisschen Abstand. Ja, ist ja auch mal, wenn du irgendwie so, ja gut, wir waren gerade erst auf US-Tour gewesen und dann hatten wir eine Woche frei und dann 4 Wochen Europa hinterher. So, und ich brauchte einfach ein bisschen Freiraum.
Man weiß ja oft auch gar nicht, in was man sich so rein manövriert. So, ne? Man bucht eine Tour oder man bucht ein Konzert. Und das klingt dann ja, wie ich gesagt habe, in meiner Anmoderation so, ne, es klingt alles genau wie Luftgitarre spielen vor dem Spiegel. Man bedenkt gar nicht, dass es auch scheiße werden könnte. Man sieht nur die potenziellen guten Sachen, also zumindest wenn man sehr jung ist.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, so, also man weiß einfach nicht, was man sich denn antut. So, ich kann mich noch erinnern, ich wurde mal eingeladen, so, da war ich 17, glaube ich, und da habe ich ein großes Konzert, ausverkaufte Kesselhalle im Schlachthof Bremen, 1200 Leute oder so, und die ganzen King-Bands aus Bremen zu der Zeit haben da gespielt, so, und ich kannte die alle und meinte so, ey, Hanno, du bist doch hier so ein lustiger Typ, so, willst du nicht immer im Pausenprogramm auftreten mit deiner Akustikgitarre und ein paar von deinen lustigen Liedern singen? Ich habe damals so lustige Lieder gespielt, das war so meine Musikrichtung. Nichts mit Doom Metal oder Post Sludge oder Garage Acid UK
alles
oder
Black Metal.
Einfach lustige Lieder. Ja. Also lustige Lieder, da könnt ihr mich immer anrufen, wenn ihr lustige Lieder braucht, egal. Und da habe ich gesagt, ja, was gibt's denn? Ja, 150 Mark. Meinte, Alter, das ist ja mehr Geld, als ich je in meinem Leben gehabt habe. Auf jeden Fall annehmen. Ja, okay, pass auf, hier ist der Deal. Es gibt 3 Umbaupausen, a 20 Minuten. Du musst halt also eine 60 Minuten Programm zusammen. Ja, überhaupt kein Problem. Und dann zu Hause, als ich langsam wieder nüchtern wurde, stellte ich fest, Alter, 60 Minuten, Alter, du hast 3 Songs. So, und dann hatte ich genau 3 Tage Zeit, ja, 20 Minuten Programm zu schreiben. Und ich schwöre, Stein und Bein, so war ich hier sitze, ich habe noch meine Songbooks zu Hause, ich immer so große schwarze Tagebücher. Mhm. Und die habe ich komplett wie Mike Krüger, komplett mit vorgeschriebenen Witzen aufgeschrieben so. Und dann habe ich 60 Minuten einfach vorgeschriebene Witze rausgehauen. Wirklich so wie so ein Alleinunterhalter.
Kam gut an?
Es kam erschreckend gut an, viel besser als ich gedacht hätte, aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es soll um das Gefühl gehen, was ich vorher hatte, eine Stunde vor Einlass, wo ich auf einmal gemerkt habe, Alter, worauf hast du dich hier eingelassen? Mhm. Du hast dir ein lustiges Kostüm, so ein Hans-Wurst-Kostüm angezogen, hast nur deine Akustikgitarre und hier spielen nur harte Rockbands und so. Und du alles, was du hast, ja, um das irgendwie durchzustehen, ist 14 Seiten vorgeschriebene Gags, die ich dann auch wirklich eisenhart abgefeuert habe. Da manche zünden, manche weniger so, aber ich erinnere mich sehr genau. Und das ist wirklich, das ist vielleicht, wenn ich das rückblickend betrachten müsste, klar, kein Kind geht gerne zum Zahnarzt oder ins Krankenhaus oder sonst was. Oder manchmal geht man auch nicht gern zur Schule, weil man Feinde hat oder so. Aber das war das erste Mal, als ich wirklich richtig blanke Angst kennengelernt habe. Das war wirklich, du sitzt da und in der leeren Halle und weißt, ey, in einer Stunde gehen die Türen auf was für eine Scheiße habe ich mich hier eingelassen, so. Und das war wirklich so, ich habe meine damalige Freundin so, ich habe die dann zur Seite genommen und meinte so, ey, ich will nach Hause, ich pack das nicht, so richtig, ja. Bierernst, so von wegen, so, es ist mir alles scheißegal, ich will nie wieder Musik machen, ist mir alles egal. Und die hat mich dann Gott sei Dank überredet, so, ey, du ziehst es durch und es wird geil. Und es wurde dann auch ganz okay, weil ich dann halt einfach in meiner absoluten Verzweiflung mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein auf diese Bühne, 1200 Leute, und dann angefangen habe, da Gags zu erzählen. So, ey. Richtig, ey, da gibt's noch ein Video von, so, weißt du, ich hatte so eine Hornbrille auf, die ich mir vom Kumpel geliehen habe, und dann kennen viele nicht mehr, die Älteren von euch werden es kennen, mein Intro war die Anfangsmelodie von Flitze Feuerzahn, von dem Hörspiel, und da schön Querflöte, und dann bin ich so die Bühne auf und abmarschiert, und da war halt auch so eine Rockabilly-Band, die da gespielt, dann habe ich mich erstmal über die ganzen Fettköpfe ausgelassen und Kontrabass und so, also den ein oder anderen Lacher gab's schon, so, ne, aber ich kann mich sehr gut an die Angst erinnern im Vorfeld, auf was für eine Scheiße hast du dich hier eingelassen, so. Und
bisschen wie, wenn man so alleine alles machen muss, dann ist es auch so wie Vortrag halten in der Schule, aber auf Steroiden so halt, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil die Leute haben ja alle 20 Mark Eintritt bezahlt, so, und
ja, und 1200 ist halt auch jetzt nicht wenig.
Nee, und ich kann mich erinnern, so als die Akkorde des ersten Songs verklungen sind, so, ich weiß nicht mehr, was der Song war, irgendein Blödsinn halt, so, ne? Und dann auf einmal Leute angefangen haben zu johlen und zu klatschen, und ich weiß nicht, ob die geklatscht und gejohlt haben, weil die Musik oder meinen Vortrag in irgendeiner Art und Weise lustig oder geil fanden, aber sie hatten auf jeden Fall großen Respekt für diese unglaubliche Dreistigkeit, sich da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Pausenclown, als dummer August engagieren zu lassen für 150 Mark und da den
Hof nahe
zu
geben.
Ja, tatsächlich den Pausenfüller zu machen, so, und ja. Ich bereue es nicht. So, ich habe ein Foto oben, zeige ich dir nachher von dem, ja, Auftritt. Bitte. Knallst du durch die Decke.
Krasser Typ, ey. Du hast echt alles schon gemacht. Bei mir war das ein bisschen linearer. Ich hatte natürlich vor.
Du hattest etwas, was ich nicht hatte. Du hattest Selbstrespekt, Simon. Oder Angst auch, ne? So, oder halt, ja, auch Angst. Ich hatte nie so richtig Angst, mich zum Trottel zu machen.
Aber ich bin auch kein Frontmann. Das ist ja schon mal auch ein Unterschied.
Frontmann musste sein, wenn du mit Mike Krüger Material eine Stunde auf die Bühne gehst. Absolut, bei dem Rockkonzert.
So. Absolut. Nee, ich hab natürlich vor meinen Bands, die
Front
da getötet sind.
Frontsau, richtig, ja. Frontsau. Du musst ja wirklich abgebrüht und mit allen kalten Wasser gewaschen sein, ey.
Also ich habe natürlich vorher auch so in ein paar Lokalbands gespielt, und da waren schon auch so Konzert, aber da war das halt normal, wenn du so in deiner kleinen Lokalband zockst und das Konzert scheiße ist und dir als Pennplatz irgendwie der Kellerraum angeboten wird, das gehört ja irgendwie auch fast mit zum guten Ton. Aber ich sag mal so, die Show, über die ich vorhin gesprochen habe, so, wenn man schon seit ein paar Jahren tourt so richtig und dann sowas erfährt, auf einer, wo man eben nicht nur am Wochenende mal eben aus Berlin nach Dresden fährt, sondern eben, wo man schon 2,5 Wochen unterwegs ist und tausende Kilometer abgeschrubbt hat und ja, aufgrund der Kälte und allem im Sack ist, dann macht sowas auch fertig.
Grundsätzlich, weil du hast ein schönes Geräusch. Was ist das? Das ist ein Geräusch. Hörst du das auch? Wenn man dann so etwas älter wird und irgendwie hat es dann mit den ganzen Witze erzählen irgendwann doch geklappt und man wird Berufsmusiker durch Zufall oder weil man genug Witze erzählt hat oder sonst was, dann sind solche Sachen dann halt irgendwann dann auch so, also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, oder du, das ist natürlich dann auch witzig. Wenn man aber halt damit sein Geld verdient und man ist dann viele, viele Monate im Jahr unterwegs oder so und weiß, ey, wenn ich das vergeige, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen. Oh. Dann werden solche Sachen natürlich auch immer grundsätzlich einfach nur noch scheiße und so weniger witzig. So. Und dann auch gar nicht mehr so das Gefühl, in ein paar Jahren lachen wir darüber, sondern ich kann mich an so ein paar Shows erinnern, die wirklich nur reine Trauer waren. So.
Ja, auf jeden Fall.
Wo ich mir auch einfach sagen muss, zu viel zugemutet hat. Nicht im Sinne von, ich habe nicht genug Mike Krüger-Material geschrieben, sondern einfach, ich habe die Grenzen überschritten von dem, was ich psychisch und physisch in der Lage war zu leisten. So, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war 2017 so, weil wenn ich einen Strich drunter ziehen müsste, was war die schlimmste Show meines Lebens, dann war das wahrscheinlich, und ich entschuldige mich hier nochmal aufrecht an alle, die dabei gewesen sind. Ich weiß, die Show genießt Kultcharakter bei Die Hard Fans, war, glaube ich, Dezember 2017 in Osnabrück im Bastard Club. Wir haben das ganze Jahr wie doof getourt, waren überall auf der Welt, Japan, Südamerika, Südafrika, glaube ich sogar, überall in Europa noch und nöcher. Und dann haben wir zum Abschluss noch eine 5-Wochen-Euro-Tour gespielt oder 6 Wochen oder so. Und dann kamen wir nach Hause, hatten jeder ein paar Wochen frei und wir hatten dann schon ganz, ganz lange vorher gebucht, so, ey, ihr kommt nochmal irgendwie für 3-4 Shows oder 3 Shows, glaube ich, zurück nach Europa, spielt einmal Hamburg, einmal Dresden und einmal Osna. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Weil wir in diesen Städten gerne spielen, muss man ganz klar sagen, so, aber klar. Das passte halt einfach überhaupt nicht mehr. Es war so, alle waren müde, alle waren fertig, Band, Crew, keiner konnte mehr. Und trotzdem, okay,
warst du schon hier in den USA zu der Zeit?
Absolut, okay. Absolut.
Also musstest du fliegen.
Ich bin tatsächlich dann für diese 3 Shows zurückgeflogen, angekommen, völlig im Sack, mich kein Stück von den vorherigen Touren erholt, so. Mhm. Und dann war mein ganzes Equipment kaputt von der vorherigen Tour. Das hatte ich dann für viel Geld alles reparieren lassen. War einem Gitarrenladen, den ich jetzt nicht nennen werde. So. dann spielen wir diese Show in Osna. Schon Hamburg vorher war okay, aber jetzt auch nothing to write home about. So. Und dann haben wir in Osna gespielt und das Konzert fängt an. Ich in meinem Frust, weil ich lieber zu Hause wäre, gebe ich ganz offen zu, auch viel zu viel getrunken. So, auch anstatt Bier direkt mit Hartalk gearbeitet, so halt schon voll breit auch auf die Bühne und dann ist alles Equipment kaputt gegangen. Wirklich wie von so einem Fluch besessen. Jeder einzelne Amp nach und nach im 10-Minuten-Takt abgeraucht. Und irgendwann bin ich so ausgerastet, dass ich halt einfach meine Gitarre genommen habe und die ganzen Speaker von den Boxen zerkloppt habe und halt alles irgendwie zu Klump gehauen habe. Weil ich mich einfach nicht mehr beherrschen konnte. Und die Leute am Johlen, die fanden das auch alle irgendwie witzig bis zum gewissen Grad. Das kann ich auch nachvollziehen. So, es war auch sehr charmant. Ich weiß, dass der ganze ausverkaufte Saal Always Look on the Bright Side hier von Das Leben des Brian oder so gesungen haben. Mhm. Irinsch und ich einen mäßigen Concon auf die Bühne gelegt haben. Aber es war schon klar, ey, das geht hier nicht mehr so. Irinsch behauptet, wir hätten alle Songs gespielt, bis auf einen, aber wir haben sie wahrscheinlich unterirdisch gespielt. So. Und das ist aber auch gar nicht wichtig, sondern es war die Moral von der Geschichte einfach, dass ich an dem Tag gelernt habe, langfristig zu denken, was ich bereit und was ich aushalten kann. So, mhm. Es gibt Leute, die können ganz viel aushalten so und manche Leute können weniger aushalten. Ich bin wahrscheinlich irgendwo mittendrin. Aber da war mir ganz klar, überleg dir sehr genau, welche Verpflichtungen, die du jetzt eingehst, die vielleicht noch einem Jahr in der Zukunft liegen, so was das bedeuten könnte. Und wie gesagt, mein ganzes Equipment gerade frisch repariert, alles wieder kaputt und dann war es erst richtig kaputt, alles in den Arsch gehauen. War nicht funny. Und dann am nächsten Tag Dresden mussten wir absagen, natürlich viel Geld verloren. Ja, so, ne? Geld, auf das man auch angewiesen ist. Das ist ja halt auch das Ding, weißt du, wenn du.
Besonders wenn du fliegen musst,
ja. Ja, ganz genau. Also war nicht geil. Und da habe ich sehr viel draus gelernt. So, spiel nur Shows, wenn du wirklich Bock hast, beziehungsweise wenn du dir das zubuten kannst. So, wenn die schon gebucht sind, klar, dann ziehst du das durch. Aber man muss sich irgendwann dann halt auch so ein bisschen professionalisieren, so, weil auf jeden Fall, das war eine Lektion in Demut. Und alle, die da waren, sorry nochmal. Und danke, dass ihr das so geil mitgetragen habt. Und auch Entschuldigung an den Typen, wo es dann nachher noch Handgreiflichkeiten im Backstage gab.
Oh, oh lala.
aber er wollte es echt unbedingt. Aber ich bin nicht stolz drauf und auch das ist mir peinlich. Also wenn wir uns nochmal sehen, nächstes Mal geht Bier auf meinen Nacken und no hard feelings. Also
er wird schon wissen, wer gemeint ist.
Ein kleines bisschen Horrorshow.
Ja.
Aber das Gute ist, es macht ja heutzutage Gott sei Dank nur einen sehr kleinen Prozentsatz aus. Meistens spielt man gute Konzerte und es macht Spaß und man spielt gerne für die Leute und gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Manta-Kontext, ich weiß, das sagen alle Bands, aber die Leute sind halt auch immer alle geil und wir haben normalerweise eine sehr, sehr gute Zeit.
Ja,
Aber wir werden nicht aufhören, totale Rotzkonzerte zu spielen, damit wir auch in Zukunft noch geile Stories zu erzählen haben.
So sieht's aus, ja, auf jeden Fall. Naja, ich sag mal so, mit meiner neuen Band nach WFAM habe ich bisher erst eine Tour hier in den USA gemacht und
da bin ich auch gespannt.
Ja, das ist alles cool. Also ich fahre so sehr meinen eigenen Film, dass es nicht immer wichtig ist, wie das Rahmenprogramm so ist. Und über so Luxusproblemchen wie in Europa mit schlechten Catering oder Schlafplätzen braucht man sich in den USA ja eh nicht.
Das werden wir für euch in einer anderen Folge zusammenfassen.
Genau.
Uns haben viele Leute gefragt, wie ist es in den USA zu leben, wie ist es in den USA zu touren. Auf all das haben wir viele Antworten auf vielleicht nie gestellte Fragen. Wir werden sie euch trotzdem geben. Und auch da bringen wir euch natürlich die beschissensten Anekdoten. Ihr merkt schon selber, wir haben ein großes Quartett aus Scheißerinnerungen.
Ja.
Die werden wir
Schubladen
voll Scheiße. Und nach kriegt ihr die alle ab. Danke für eure Zeit. Simon, danke für deinen Seelenstriptease.
Jo, hau rein.
Bis später.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.